Herzlich willkommen zur 19. Folge Psychotherapie hörbar, dem Audioguide für PsychotherapeutInnen und die, die es noch werden wollen. Vielleicht studierst du aber auch erst Psychologie oder willst einfach so einmal erfahren, was in einer Psychotherapie passiert. Auch dann bist du hier richtig. In Psychotherapie hörbar stellen wir euch kognitiv-verhaltenstherapeutische Techniken zu verschiedenen Situationen in der Psychotherapie vor. Hierzu gibt es Rollenspiele und ganz viele Anekdoten aus unseren eigenen Erfahrungen als TherapeutInnen. Mein Name ist Vanessa Wolter und heute noch mit dabei sind Jasmina Eskic.
Hallo!
Und wir haben uns für die heutige Folge noch eine Gästin eingeladen. Und die aufmerksame ZuhörerInnen werden sie auch schon kennen, nämlich unsere Kollegin Dr. Hanna Preuß van Viersen.
Hallo!
Ja, und Mandy unterstützt uns heute wieder bei der Technik und ich freue mich sehr, es ist auch etwas aufregend, dass wir alle wieder zusammen in der Küche sitzen, bei uns in der Abteilung und nicht mehr zu Hause digital aufnehmen. Ja, vielleicht kurz, Hanna, zu dir. Du warst ja schon mal in unserem Podcast zu Gast, als es um das Thema Selbstmitgefühl ging. Ich habe auch nochmal die Folgennummer rausgesucht, die Nummer 9 war das nämlich, falls das nochmal jemand nachhören möchte. Und ja, wir freuen uns, dass du heute wieder mit dabei bist. Und einfach vielleicht nochmal ein paar Sätze zu dir. Ja, Hanna, du bist psychologische Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie. Du forschst in unserer Abteilung ganz viel zum Thema Essstörung bei Jugendlichen. Du bist auch Buchautorin, hast vor kurzem einen PatientInnen-Ratgeber zum Thema Körperakzeptanz geschrieben und herausgebracht. Da sind auch, glaube ich, schematherapeutische Interventionen mit dabei. Ja, und du bist zertifizierte Schematherapeutin. Und das passt hervorragend zu unserer heutigen Folge oder zu unserem heutigen Thema, denn wir wollen uns gerne mal ein bisschen die Schematherapie anschauen. Und genau, aus der Zusammenarbeit mit dir weiß ich, dass du auch ein großer Fan bist der Schematherapie.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Das ist absolut richtig. Ich bin wirklich immer wieder zutiefst beeindruckt, welche Wirkkraft schematherapeutische Übungen haben, also sowohl bei meinen Patientinnen, Erwachsenen als auch Jugendlichen und auch bei mir selbst im Rahmen meines Selbsterfahrungsprozesses habe ich das als sehr wertvoll empfunden, ja.
Ja, cool. Ich finde auch, also wir gehen gleich nochmal so ein bisschen auch auf die Schematherapie ein, geben vielleicht auch ein paar Facts. Was ist das denn genau? Was kann man sich denn darunter vorstellen? Aber ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ich habe den Eindruck, dass es total im Trend ist im Moment, so diese Arbeit mit dem inneren Kind. Irgendwie hört man das in ganz vielen Selbsthilfebüchern oder auch auf ganz vielen Foren. Und Schematherapie ist natürlich, finde ich, noch ein bisschen mehr als einfach nur Arbeit mit dem inneren Kind. Vielleicht können wir da auch noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Genau, aber vielleicht erstmal ganz grundsätzlich, was sind denn so eure Verbindungen zu Schematherapie? Wie seid ihr dazu gekommen? Wie viel macht ihr auch Schematherapie?
Ja, ich glaube, ich hatte manchmal während meiner universitären VT-Ausbildung, die als Basisausbildung wirklich sehr, sehr gut war und ich nicht missen möchte, manchmal den Eindruck, dass wir so um die eigentlichen emotionalen Probleme herumkreisen. Und mir ging das oft zu langsam und ich war dann immer auf der Suche nach emotionsfokussierten Ansätzen, um irgendwie schneller direkt an die vulnerable Seite zu gelangen oder das innere Kind, wie man es auch nennen mag. Und die Schematherapie ist ja nur eine von vielen emotionsfokussierten Ansätzen. Ne? Es gibt ja auch noch die emotionsfokussierte Therapie nach Greenberg, Compassion Focus Therapy nach Gilbert etc. Aber was mich vor allem an der Schematherapie fasziniert hat, ist diese therapeutische Grundhaltung auch in der Beziehung, die, glaube ich, meiner Vorstellung so am nächsten kommt und oder damals kam und auch immer noch kommt, wie ich sein möchte als Therapeutin. Mhm. Das war nämlich eine Frage, die mich sehr vorangebracht hat damals in der Supervision, diese Frage, wie möchtest du, Hanna, als Therapeutin sein? Und genau, das ist einfach eine große Stärke, finde ich, der Schematherapie, die Arbeit auf der Bindungsebene.
Meine Verbindungen zur Schematherapie und auch wie ich sozusagen dazu gekommen bin, ist, glaube ich, so ein bisschen anders als bei euch beiden. Ihr habt euch ja, glaube ich, schon sehr, sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt und seid ja auch beide in der Weiterbildung oder habt die Weiterbildung abgeschlossen. Bei mir ist es auch eher so, dass ich im Rahmen der VT-Ausbildung immer mal wieder über die Schematherapie gestolpert bin. Sei es jetzt über Seminare, die dann schematherapeutische Ansätze transportiert haben oder eben auch eigene Literaturrecherche oder oder eben auch eine Supervisorin, die stark schematherapeutisch ausgerichtet war und mir mich dann eben in diese Richtung so ein bisschen gecoacht hat. Und genau, deshalb würde ich auch sagen, es war eher so ein Interesse für genau das, was du beschrieben hast, diese emotionsfokussierten Ansätze, vielleicht auch ja da, wo so diese klassischen VT-Strategien vielleicht nicht mehr oder nicht so schnell weiterhelfen, einfach noch einen anderen Ansatz zu haben. Und gerade auch bei PatientInnen, die Persönlichkeitsakzentuierungen oder Persönlichkeitsstörungen sogar haben, hatte ich den Eindruck, dass das da einfach sehr hilfreich ist. Also gerade wenn man über so ungünstige Bewältigungsmechanismen zum Beispiel spricht, dass es irgendwie dafür vielleicht auch ein besseres Vokabular gibt und eben aber auch genau diese Fokussierung auf Emotionen einfach da stärker im Vordergrund ist und ergänzt, also super ergänzt das, was wir als VTler vielleicht sonst an Strategien haben. Und ich habe da sehr ausgestanzt einzelne Interventionen mit PatientInnen gemacht und war aber auch jedes Mal total begeistert von den Effekten, weil ich muss auch sagen, ich bin, glaube ich, eher auch ein bisschen experimentell daran gegangen. Wie gesagt, es war zum Beispiel ein Vorschlag von einer Supervisorin, habe dann das auch mal einfach ausprobiert, ohne selber schon zu wissen, ob ich dahinter stehe und ob ich da was erwarte, und war dann eher so sozusagen beim Doing total überrascht, was für einen starken Impact diese Strategien eigentlich dann auch tatsächlich bei den jeweiligen PatientInnen hatten.
Ja. Also ich kann euch in allen Punkten da eigentlich nur zustimmen. Ich finde genau das, was ihr genannt habt, sind die irgendwie die Dinge, die ich auch so spannend an der Schematherapie fand und immer noch finde. So diese emotionale Aktivierung. Ich finde es auch, ne, so diesen Aspekt der Nachbeälterung, also dieser Nachversorgung von Grundbedürfnissen, was in der Kindheit vielleicht nicht stattgefunden hat, das fand ich wirklich spannend. Und ich finde gerade auch, wenn man in der Weiterbildung ist zur Psychotherapeutin, kann man sich das wirklich auch durchaus rausnehmen, einfach mal so ein bisschen verschiedene Techniken auch auszuprobieren, mit vielleicht Anleitung von SupervisorInnen, und mal testen, hey, passt das? Wie kommt diese Übung auch an? Und ich habe auch erst so einzelne Übungen immer mal wieder eingebaut, mich so ein bisschen eingelesen, und dann dachte ich, na, ich möchte mich doch gerne noch mal ein bisschen genauer damit beschäftigen, und mich dann für die Weiterbildung entschieden, in der ich aber auch noch bin, also auch noch nicht abgeschlossen habe. Vielleicht können wir ja einfach noch mal so ein paar Dinge über die Schematherapie sagen, ohne jetzt hier die Garantie zu geben, dass wir wirklich vollumfänglich ganzen Informationen geben können. Da müssten wir, glaube ich, hier Seminare, tageweise Podcasts machen. Aber vielleicht können wir ja einfach so ein paar Aspekte mal nennen zur Schematherapie. Also vielleicht ganz grundsätzlich so sind die Ursprünge ja auf Jeffrey Young zurückzuführen, der in den 80er Jahren eben begonnen hat, die KVT zur Schematherapie weiterzuentwickeln. Nur weil er gemerkt hat, dass gerade bei Patientinnen, das hast du, Jasmina, auch eben nochmal so gesagt, die nicht nur irgendwie so Achse 1 Störungen haben, bestimmte oder abgegrenzte Symptome, sondern vielleicht eine gestörte Persönlichkeitsstruktur haben durch negative Lebenserfahrungen, dass mit der KVT man vielleicht an bestimmte Grenzen stößt. Und ganz grundsätzlich würden wir die Schematherapie als Verfahren der dritten Welle einordnen.
Ja, was ich sehr spannend finde, ist, wie der Young sich überhaupt das überlegt hat. Er war ja, also seine Mentoren waren eigentlich Josef Wolpe und Aaron Beck. Und der war ein ganz enger Mitarbeiter von Aaron Beck auch und hat eben gemerkt, dass die KVT ja da einfach hohe Rückfallraten zum Teil auch da sind, eben bei diesen Patienten, die Persönlichkeitsakzentuierung haben oder auch Persönlichkeitsstörungen und vielleicht vorherrschende Depression, eine Angststörung. Das finde ich sehr interessant, weil er ja die anderen Schulen sehr stark mitbekommen hat und dann gemerkt hat, nee, ich gucke noch, was braucht es mehr? Und es ist eigentlich, ne, oft wird so gesagt, die Schematherapie ist eigentlich alter Wein in neuen Schläuchen, aber ich finde das eigentlich sehr schlau und sehr integrativ und auch schon sehr modern. Da würde ich mir auch wünschen, dass wir hinkommen.
Ja. Das stimmt, weil natürlich hier irgendwie verschiedene Therapietechniken aus verschiedenen Psychotherapieansätzen einfach integriert werden. Und was du auch zu Beginn schon gesagt hast, Hannah, dass eben hier einen ganz besonderen Wert auf eben diese gute therapeutische Beziehung gelegt wird. Und das ist ja auch, wie wir nach Krabe wissen, ein Wirkfaktor. Und ich glaube, Young beschreibt es so, dass es eigentlich eine ähnliche Beziehungsqualität entstehen soll wie zwischen guten Eltern und ihren Kindern. Und das ist ja ein total spannender Aspekt, das auch wirklich in der Therapie umzusetzen. Und vielleicht frühere Beziehungserfahrungen, die die Menschen irgendwie geprägt haben, vielleicht nochmal zu verändern. Und da weiß man einfach auch aus der neurobiologischen Forschung, dass eben durch erlebnisaktivierte Verfahren, dass gleiche Nervenstrukturen aktiviert werden, die vielleicht schon in der Kindheit angelegt wurden und die, wenn sie aktiviert sind, auch therapeutisch eben positiv beeinflusst werden können.
Genau, und das ist ja die gute Botschaft, ne, dass das Bindungssystem so ein Leben lang offen ist und man tatsächlich korrigierende Erfahrungen machen kann, beziehungsweise diesen in der Kindheit erlernten Bindungsstil einfach positiv beeinflussen kann. Und das kann man natürlich in Erfahrungen im sozialen Kontext, aber natürlich auch in der therapeutischen Beziehung. Und das ist das Besondere, finde ich, in der Schematherapie.
Ja. Die Schematherapie fokussiert sich dabei eben nochmal auf die Grundbedürfnisse, die vielleicht in der Kindheit nicht oder nicht vollumfänglich irgendwie befriedigt wurden und Kinder vielleicht in unangenehme emotionale Anspannungs- und Stresszustände gebracht haben. Und dann passiert es, dass wenn diese häufig oder langanhaltend erlebt werden, dass sie quasi wie eingebrannt sind und man dann sagen würde, eine Person entwickelt quasi ein Schema. Und um dann diese Anspannung wieder zu senken, entwickeln Kinder eben solche Bewältigungsreaktionen und die sind erstmal total funktional, weil sie erstmal helfen, diesen unangenehmen Zustand zu beenden. Gleichzeitig sind sie vielleicht als Erwachsene nicht mehr unbedingt für jede Situation angemessen. Sie werden vielleicht starr und ganz automatisch benutzt und das führt dann eben vielleicht zu Symptomen oder Problemen, die die Personen in Beziehungen vielleicht auch mit sich bringen.
Genau, und dann ging es weiter, dass Young hin sich zu einem Modusmodell entwickelt hat, weil er gemerkt hat, dass viele Patienten zwischen verschiedenen Bewältigungsreaktionen auch wechseln und auch viele gleichzeitig tatsächlich zeigen. Man nennt es auch Mode-Flipping, was man auch tatsächlich manchmal in der Therapie gut sieht, wenn jemand von einem Stimmungszustand plötzlich in einen anderen Stimmungszustand kippt oder von einem eher distanzierten Verhalten plötzlich ein sehr wütendes Verhalten zeigt. Und da wurde es irgendwann klar, das ist zu komplex auch, weil da so viele Schemata gleichzeitig aktiviert werden. Es braucht ein neues Modell, was auch einfacher mit Patienten zu besprechen ist. Und das war dann das Modusmodell sozusagen. Und im Modusmodell wird zwischen so einer inneren Bühne unterschieden. Das sind die kindlichen Anteile oder vulnerablen Seiten und daneben auch die inneren Kritiker, die internalisierten Elternstimmen. Und auf äußerer Bühne, die man nach außen hin sehen kann, sind dann diese Bewältigungsreaktionen, die eben Erduldung, Vermeidung, Überkompensation sein können. Und letztendlich gibt es eben einen Anteil in uns, das ist der gesunde, weise Erwachsene oder bei Kindern und Jugendlichen das kompetente Kind oder der kompetente Jugendliche, die diese ganzen Anteile eigentlich steuern könnten, aber vielleicht manchmal noch zu schwach sind, um sie zu steuern nach den eigenen Wünschen.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das Modusmodell echt sehr gut und ich war sehr erleichtert, dass ich irgendwann, also ich habe begonnen, da einzulesen und mit den ganzen 18 Schema, die Young da entwickelt hatte, dachte ich dir erst so, boah Gott, wie soll ich das alles irgendwie zusammenkriegen und wie soll ich das mit meinen PatientInnen noch vermitteln? Das ist super komplex und ich war echt so überfordert.
Ja.
Und je mehr ich dann auch jetzt damit arbeite, merke ich, dass ich sehr erleichtert darüber bin, dass es so ein doch vergleichsweise einfaches Modusmodell ist, was sich dann auch echt gut vermitteln lässt. Aber am Anfang dachte ich so, wie soll ich hier überhaupt durchblicken?
Ich muss dann immer etwas schmunzelnd an eine Patientin denken, die mir gesagt hat, dass sie mich wie so eine Schmetterlingsfängerin empfindet, die auf der Suche ist nach diesen Modi, die gerade aktiviert sind oder die Schemata. Und das Modusmodell ist tatsächlich da etwas einfacher für alle Beteiligten in der Therapie.
Absolut. Und ich erinnere mich auch an eine Situation, wo ich genau aus der Supervision heraus dieses Modusmodell besprechen wollte. Auch während ich sozusagen es erklärt habe, gemerkt habe, ich habe es trotzdem immer noch nicht so ganz durchdrungen. Und dann der Patient tatsächlich auch nochmal sagen musste, okay, ich glaube, wir müssen hier gemeinsam zum Experten für die Modi werden, weil wie Sie sehen, so ganz 100% sicher bin ich hier auch noch nicht. Ich meine, in der Ausbildung, ne, war das auch noch eine Situation, da kann man da vielleicht auch ganz locker mit umgehen. Die Patienten wussten ja auch, dass ich noch in der Ausbildung bin. Und wir haben uns das dann quasi gemeinsam reingeschafft. Das war Gott sei Dank ein Patient, der da auch ein bisschen zwanghafte Tendenzen hatte und der das dann eigentlich als ganz positiv aufgenommen hat, dass wir uns gemeinsam einlesen ins Thema und uns dann gemeinsam da so ein bisschen durch diese Modi durchkämpfen. Also von daher würde ich auch sagen, nicht abschrecken lassen, sondern einfach mal machen und notfalls werden die Patienten vielleicht sogar erster Experte und dann kommen wir hinterher oder so. Also das, glaube ich, ist auf jeden Fall machbar. Man fuchst sich rein.
Voll, und vielleicht ist das sogar gewünscht, ne, dass auch Patientinnen eben einfach, wie du gerade gesagt hast, selbst zum Experten werden. Also die wissen genau, okay, dann ist es dieser und jener Modus, der da irgendwie aktiv ist und können vielleicht auch wirklich gut rückmelden, hey, ist das stimmig? Ist das wirklich das? Oder ist es doch vielleicht irgendwie was anderes? Mhm. Und ja.
Ich finde, das ist ein super guter Punkt, weil ich bin auch immer vorsichtiger geworden, Anteile vorzugeben oder Namen auch, Begrifflichkeiten für Anteile, weil das zum Teil auch durchaus suggestiv sein kann. Und Patienten, die dann eine sehr lebhafte Fantasie haben, sich da auch sehr stark mit identifizieren können. Und letztendlich schaffen wir Therapeuten ja damit eine, sag ich mal, Begrifflichkeitswelt, ne? Und da muss man ein bisschen aufpassen. Also das heißt, ich finde es eigentlich total gut, wenn Patienten selber die Modis auch benennen und auch schauen, was passt und man nicht zu sehr vorgibt, auch wenn man das theoretische Modell vielleicht im Blick hat, ja.
Ja, ich kann mich auch an eine Patientin erinnern, die hat einen Modus dann beleidigte Leberwurst genannt und das wäre jetzt auch nicht das, was ich irgendwie jetzt vorgeschlagen hätte und so, aber für sie war das total stimmig und hat total das wiedergespiegelt, in dem, wie sie sich dann auch erlebt und oder auch den inneren Kritiker, nicht vielleicht immer inneren Kritiker zu nennen, sondern, keine Ahnung, eine Patientin hat ihn mal Miesepeter oder so genannt. Ja, das finde ich irgendwie total schön und dann, es macht es so individuell einfach auch.
Ja, bloß wir haben ja gesagt, die Besonderheit ist ja diese emotionale Aktivierung, die man erreicht, und ich finde, die ist höher, wenn die PatientInnen das wirklich von sich heraus benennen und ein Bild haben und dann auch eine emotionale Kopplung zu diesem Begriff haben und nicht irgendwie so einen Begriff von uns übergestülpt bekommen, wo sie sich vielleicht grob schon vorstellen können, was dazu gehört. Aber ne, also ich meine auch rein schon, wenn wir über so Distanzierungsstrategien denken, ne, wenn ich mir den tatsächlich so als beleidigte Leberwurst vorstelle, fällt es mir vielleicht sogar auch schon leichter, mich vor diesen Sätzen, die da von dem inneren Kritiker kommen, auch zu distanzieren. Und ich glaube, ne, so da kann man auf jeden Fall sehr damit spielen. Und auch da schon die Emotionen sozusagen mitverarbeiten, allein schon in der genauen Benennung der Modi.
Genau, und das kann super humorvoll dann auch sein in der Therapie. Ne? Und das macht, ich finde, es macht so viel Spaß, auch gemeinsam dieses Modusmodell zu entwickeln, sei es mit Erwachsenen, Eltern oder auch Kindern oder Jugendlichen, ja, weil man da ja einfach so kreativ arbeiten kann. Ne? Und das kann man nur aufschreiben auf einem Blatt, aber das könnte man theoretisch auch mit Puppen aufstellen, mit Handpuppen machen, macht man das in der KIO im Kinder- und Jugendlichenbereich. Also es ist sowas Kreatives, ne? Und das macht einfach Spaß.
Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen in Schwärmen gekommen. was ist denn das, was ihr sagt? Was findet ihr so cool an der Schematherapie? Wovon seid ihr begeistert oder was erlebt ihr auch wirklich? Das haben wir jetzt auch schon so ein paar Punkten auch schon genannt, aber so das, was ihr wirklich als hilfreich erlebt vielleicht.
Also was ich sehr wertvoll finde, ist, dass man innerhalb kurzer Zeit ungünstige Bewältigungsstrategien sehr direktiv ansprechen kann, weil einfach sehr viel Validierung davor erfolgt ist. Das heißt, die Patientin und der Patient hat selbst schon nachvollzogen, gemeinsam in der Therapie dann, welche Grundbedürfnisse waren nicht entsprechend oder nicht ausreichend erfüllt, woher kommt das? Es macht total Sinn, warum diese vulnerable Seite entstanden ist. Und daraufhin macht es auch sehr viel Sinn, warum ich diese Bewältigungsstrategien entwickelt habe und die dann irgendwann vielleicht rigide und dysfunktional wurden. Am Anfang waren sie es eben nicht. Und das ist unglaublich transparent. Ne? Alle wissen, wovon wir sprechen. Man kann es direkt formulieren, auch wenn dysfunktionale Bewältigungsstrategien in der therapeutischen Beziehung auftreten. Wenn jemand vielleicht möglicherweise aufgrund viel Unsicherheit in der Beziehung auch vielleicht schnell gekränkt ist. Wenn ich als Therapeutin etwas sage, kann ich es auch sehr schnell über das Modusmodell ansprechen. Ne? Und wir wissen gleich, wovon man redet. Und es katapultiert die Therapie so viel voran, einfach dieses Modell immer wieder darauf zugreifen zu können. Und
Also ich fand jetzt in den Fällen, in denen ich diese ausgestanzten Interventionen genutzt habe, fand ich es immer, ich versuche gerade noch die richtigen Worte zu finden, das, was ich da gefühlt habe, sozusagen zu transportieren. Aber ich finde, das war vielleicht auch ein Zufall, das waren in meinem Fall häufig PatientInnen, die vielleicht auch eher sehr passiv waren, die wenig Verantwortung für ihr Leben und vielleicht auch für ihre Symptomatik übernommen haben. Und ich finde, allein so durch dieses Kind, das innere Kind dafür Verantwortung zu übernehmen und das zu umsorgen und diesen gesunden Erwachsenen zu entwickeln, das hat die so stark mündiger werden lassen in der Therapie. Ich weiß nicht, ob das jetzt so, ob damit so klar ist, was ich meine, aber ich fand, das hat nochmal so Drive in alles reingebracht einfach, weil die so für sich entschieden haben, ich übernehme jetzt Verantwortung. Und ich vielleicht nicht, also hätte ich gesagt, übernehmen Sie Verantwortung für sich, hätten Sie das vielleicht nicht geschafft, ja, weil es einfach Teil der Symptomatik war, aber übernehmen Sie Verantwortung für dieses Kind, das war dann irgendwie möglich. Und das fand ich jedes Mal so interessant zu sehen, weil das wirklich auch oft PatientInnen waren, wo ich nicht mehr weiterkam an bestimmten Stellen, genau aus solchen Gründen heraus, und wie plötzlich sich Therapien dann gedreht haben fast schon. Ne? Also ich will das jetzt auch nicht überstrapazieren, das ist jetzt sicher auch kein Wundermittel, aber ich fand schon so das interessant zu sehen, wie an Prozessen plötzlich, an denen ich schon dachte, okay, ne, hier kommen wir einfach nicht mehr weiter, dass die PatientInnen so viel selbstwirksamer hat werden lassen. Vielleicht kann man es so ganz gut ausdrücken. Das hat mich sehr fasziniert.
Es ist super schön zusammengefasst, Jasmina, finde ich. Ja, ich finde, das sind so richtige Wendepunkte manchmal, ne, wenn die PatientInnen zum ersten Mal merken, ich kann Mitgefühl für mein eigenes Kind entwickeln und das versorgen. Und ich hatte da auch Patienten, die einfach vor Freude sogar geweint haben dann im Anschluss, weil sie so einen Bezug zu sich selbst noch nie davor erlebt haben. Ne? Und ist sehr beeindruckend, was da passiert.
Ja, also ich finde auch, das ist einfach so eine schön transparente Sache irgendwie ist. Also man guckt irgendwie gemeinsam so auf die verschiedenen Muster. Irgendwie auch dieser gemeinsame Blick darauf, finde ich, macht auch, wir haben eben von dieser auch besonderen therapeutischen Beziehung gesprochen, finde ich, macht einfach auch nochmal so viel aus, irgendwie gemeinsam darauf zu schauen, okay, wie verhält sich die Person in dieser Situation? Und ich finde, die Schematherapie bringt einfach auch viel Bewegung irgendwie in das Therapiesetting, irgendwie durch so diese Stuhlübungen, die man ja auch als klassische Übungen aus der Schematherapie kennt oder beziehungsweise gar nicht ursprünglich, aber ne, die jetzt vielleicht da auch integriert sind, aber da von einem Stuhl auf den anderen zu wechseln, nochmal aufzustehen, nochmal von oben auf diese Stühle dann zu schauen, das finde ich, bringt einfach so eine gute Dynamik und eben eine ausreichende Distanzierung auch mit sich. Vielleicht können wir auch noch mal so ein bisschen auf den Ablauf oder die Phasen der Schematherapie eingehen, dass wir zu Beginn in der Regel so eine Anfangs- oder eine Diagnostikphase haben. Da arbeitet die Schematherapie auch viel mit Fragebögen, aber natürlich auch mit einer ausführlichen biografischen Anamnese über die PatientInnen. Wir führen das Schematherapiemodell ein und erstellen einfach gemeinsam auch mit dem Patienten eine Fallkonzeption. Und dann geht es so über in eine Problemaktivierungs- oder eine Klärungsphase. Da gehört auch so die große Imaginationsübung dazu. Da können wir gleich nochmal ein bisschen was zu sagen, die auch so einen diagnostischen Aspekt hat, aber auch schon so einen, so einen überschreibenden, nachversorgenden Aspekt. Und es wird immer klarer rausgearbeitet, die einzelnen Modi, innere Stimmen, diese inneren Kritiker, das sind ja so übernommene, erworbene Regeln, die vielleicht die Patientinnen ganz häufig von Bezugspersonen gehört haben. Damit wird sich ganz viel beschäftigt. Das heißt, wir haben ein ganz klares Modell und dann geht es so in die Problembewältigung und auch in Verhaltensübungen. Also hier auch ganz viel Stühle-Dialoge, das, was wir jetzt eben gerade schon mal angerissen haben. Aber da kommen auch viele VT-Techniken dann zum Tragen, Rollenspiele, um vielleicht Alltagssituationen anders zu lösen. Genau, immer wieder zu erkennen, wann werden eigentlich meine Schema im Alltag aktiviert, wie erkenne ich denn, in welchem Modus ich mich gerade befinde. Das ist einfach ein großer Teil, der vielleicht so 10 bis 20 Sitzungen auch umfasst. Und am Ende haben wir natürlich nochmal, dass die Patientinnen selbstständig im Alltag die Übungen umsetzen, vielleicht mit Tagesrückblicken immer schauen, okay, in welcher Situation war da welches Schema aktiviert, in welchem Modus habe ich mich befunden, was habe ich denn stattdessen gemacht, das zu reflektieren, so innere Dialoge, die vielleicht eingeübt wurden, also positive Selbstinstruktionen auch zu verfestigen, sodass dann vielleicht auch mit größeren Abständen immer mehr so ein Ausschleichen passieren kann und die Patientin einfach selbstständig das in ihren Alltag integrieren. Genau, vielleicht können wir noch mal so ein bisschen was zum imaginativen Überschreiben sagen.
Ja, sehr gerne. Also letztendlich geht es darum, dass man sowohl entweder aus der Bewältigungsreaktion heraus kommt oder aus dem inneren Kind oder aus dem inneren Kritiker zurück in den Erwachsenenmodus. Am besten gelingt es, wenn man in einer sehr aktivierten Situation beginnt, aus dem Gefühl heraus. Das kann, ich denke jetzt an Patientinnen, an eine Jugendliche, für die ist vielleicht das mit einer Essstörung und vielleicht auch einer beginnenden Persönlichkeitsstörung, für die ist vielleicht das wöchentliche Wiegen, ne, denn allein der Blick auf die Waage sehr emotional aktivieren, das könnte direkt eine Situation sein, in die man nutzen könnte, weil das möglicherweise auch verhindert, dass sie sich regelmäßig wiegt oder sie wiegt sich zu häufig, wie auch immer. Und dann würde man versuchen, dass die Patientin erstmal dieses Gefühl aktiviert, was da ist. Wahrscheinlich, ne, ganz viel Panik, ganz viel Angst. Und dann soll die Patientin an diesem Gefühl verhangen bleiben und sich zurücktreiben lassen in die Kindheit und dort mal schauen, was kommen da für Bilder hoch in Situationen, in denen ich genau das gleiche Empfinden hatte. Und das sind meistens dann gewisse Entstehungssituationen, wo vielleicht gewisse Grundannahmen verinnerlicht wurden. Und ideal sind Situationen so im Grundschulalter. Und dann würde man in diese Situation reingehen und tatsächlich versuchen, diesem damaligen Kind nachträglich Trost und Validierung zukommen zu lassen. Das ist die typische Nachversorgung, die werden wir euch später auch nochmal zeigen. Und es geht dann auch um eine Entmachtung der inneren Kritikeranteile. Ne? Das ist jetzt nicht eine Schuldzuweisung an die realen Eltern, sondern wirklich den verinnerlichten Grundsätzen. Alle Eltern versuchen es so gut wie möglich zu machen und durch diese Entmachtung soll eben dieses Gefühl geschwächt werden von dieser Angst, von dieser Panik, von der Scham, die vielleicht da ist, um dann eben mit einem neuen, gesunden, mit einem angenehmeren Gefühl, getrösteten Gefühl heraus wieder in die jetzige Situation zurückzugehen, in die aktuelle Situation bei der Waage und dann mit einem anderen Gefühl, mit einer anderen Annahme auf diese Waage sich stellen zu können, um vielleicht zu sagen, egal welches Gewicht ich habe, ich bin gut so, wie ich bin. Und diese Botschaft dann sozusagen mitzunehmen und oftmals wird die dann auch nochmal aufgeschrieben. Also eigentlich ist es ein sehr verhaltenstherapeutisches Vorgehen, ne? Weil man fängt an im Verhalten bei der Symptomatik und endet auch wieder bei der Symptomatik und es geht darum, eine andere Art des Umgangs, ne, mit der Situation zu finden. Genau, von dem her ist es ja sehr gut einzuordnen in die KVT.
Ja, ich finde auch diese Anknüpfung an verhaltenstherapeutische Techniken wird da gerade in dieser Phase der Problembewältigung oder bei Verhaltensübungen deutlich. Ein anderes Beispiel wäre einer Patientin mit einer Zwangsstörung, dass man hier auch ganz klassisch VT-Expositionen nutzt, aber vielleicht dann auch guckt, okay, woher kommt dieses erhöhte Bedürfnis nach Kontrollerleben? Was für eine Kindheitssituation finden wir da? Welche Grundbedürfnisse sind da vielleicht nicht befriedigt und wurden vielleicht nicht angemessen wurden nicht angemessen befriedigt und was können wir da jetzt noch nachversorgen? Wie können wir das vielleicht jetzt nochmal überschreiben?
Und ich dachte auch gerade, also jetzt so ein bisschen von außen betrachtet, dass wir auch zur DBT zum Beispiel ja auch super viele Überschneidungen haben, die ja auch eine klassische dritte Welle Nachfolge der Verhaltenstherapie ist. Ne? Als du jetzt gerade dieses Rescripting nochmal beschrieben hast, musste ich sofort an den Vorsicht-Falle-Skill denken, ja, ne? Und an die Gefühlsbrücke, wo wir ja nicht ganz so elaboriert vielleicht, wie es jetzt im Imagery Rescripting bei der Schematherapie ist, aber ja schon auch so, ne, von den Gedanken her das gleiche Vorgehen haben, zu sagen, naja, da ist heute ein Gefühl da, das vielleicht nicht unbedingt angemessen oder auch nicht so ganz passend zur Situation ist und wo kommt es denn vielleicht her, um das halt einfach verständlicher zu machen für die PatientInnen. Und ich finde, allein daran merkt man zum einen, dass es schon so ein bisschen so ist, ne, dass man immer wieder so auf ähnliche Mechanismen zurückkommt und es in unterschiedlichen Schulen vielleicht einfach unterschiedlich heißt. Aber ich finde das gar nicht schlimm, weil ich finde, das bedeutet einfach nur, man ist da was auf der Spur, was offensichtlich wichtig für den Therapieprozess ist. Und da ist zum Beispiel auch wieder eine Situation, ich finde den Vorsicht-Falle-Skill im DBT super. Ich habe den total gerne mit PatientInnen gemacht und fand ihn total hilfreich. Aber den noch ergänzt um so eine Imagery Rescripting-Übung, habe ich so nie gemacht, aber könnte ich mir vorstellen, ist noch mal hilfreicher. Also ne, wirklich so, sich aus allem so die Rosinen rauszupicken, ist, glaube ich, vielleicht gar kein so schlechtes Vorgehen. Ja.
Genau, und ich finde das auch so spannend, weil ich das auch oft sehr ergänzend erlebe oder aber auch, dass es für manche Patienten eben der eine Weg der bessere ist und für die anderen Patienten der andere Weg. Ne? Also es gibt durchaus Patienten, die sagen, für mich ist das mit den Imaginationsübungen, das ist einfach nichts. Ne? Ich möchte lieber ein Arbeitsblatt, wo ich das ausfülle. Ja. Und also die neue Psychotherapieforschung geht ja auch so hin, da gibt es eine aktuelle Studie, die DBT mit Schematherapie vergleicht bei Patienten mit Borderline-Störung, ist noch nicht, die Ergebnisse sind noch nicht veröffentlicht, aber da wird es so wahrscheinlich darauf hinauslaufen zu schauen, welcher Patient profitiert von welchem Verfahren und wieso, ja, und weil wir können fast keine Überlegenheiten der einzelnen Therapieformen finden, ja, und genauso auch was DBT und Schematherapie angeht bei Borderline.
Ja, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen von den ganzen Interventionen auch beschrieben, vielleicht, und weil wir das ja auch in jeder Sitzung sozusagen mit drin haben, würden wir auch gerne heute ein Fallbeispiel machen und euch eine Beispielintervention zeigen. Und vielleicht ist es eine ganz gute Stelle, dass wir das einfach mal machen. Wir haben uns entschieden, dass wir gerne eine Imaginationsübung machen möchten heute. Ich würde die Patientin sein und Hannah hat sich bereit erklärt, die Therapeutin für dieses Rollenspiel hier zu machen. Ich würde einfach mal ein paar Sätze noch zu der Patientin sagen. In dem Rollenspiel würde ich eine junge Studentin spielen, die in einer Partnerschaft lebt, die hat keine Kinder, die kommt aufgrund von depressiven Symptomen und einem starken Erschöpfungserleben. Die hat so ein ganz starkes Aufopferungsschema. Das heißt, sie macht immer ganz viel für andere, stellt eigene Bedürfnisse sehr stark hinten an, passt sich sehr an. Also würden wir sagen, hat einen starken Erduldungsmodus. Ist manchmal vielleicht auch so ein Bereich der Vermeidung. Ihr fällt es generell schwer, auch in der Partnerschaft so eigene Grenzen zu vertreten. Ich weiß gar nicht, ob wir schon viel mehr zu ihr sagen müssen, was jetzt vielleicht so eine Situation ist. Und um das Rollenspiel jetzt nicht super lang zu machen, wir möchten euch da einfach einen Ausschnitt aus dieser Imaginationsübung zeigen. Stellen wir uns vor, dass es bei ihr auf der Arbeitssituation eine schwierige Situation gegeben hat. Sie hat ganz viele Aufgaben erledigt, mit Deadlines auch alleine, weil KollegInnen krank waren oder im Urlaub und hat sich dabei sehr verausgabt, fühlt sich überhaupt nicht wertgeschätzt und von dieser aktuellen Situation würden wir in der Therapie ein Floatback machen, also noch ein Zurückgehen in eine Kindheitssituation. Das würden wir aber jetzt nicht in der Ausführlichkeit darstellen, sondern würden es ein bisschen abkürzen und die Intervention quasi schon in der Kindheitssituation starten.
Gut, dann starten wir, würde ich sagen, damit ganz kurz nochmal dieses Gefühl zu beschreiben. Vielleicht können Sie einmal das Gefühl beschreiben, das da hochkommt.
Also jetzt gerade in der Situation, wenn ich jetzt hier überlege, was da so, wie die letzte Arbeitswoche so war. Ich weiß nicht, ich fühle mich so ein bisschen alleine einfach, weil ich habe da so viel gemacht und also merke auch, dass ich super erschöpft bin einfach, dass ich eben gar nicht mehr kann und einfach irgendwie so ein bisschen traurig bin, dass es niemand irgendwie aufgefallen ist, niemand auch mal gesagt hat, boah, hey, das hast du echt, das hast du gut gemacht, du hast hier jetzt voll viel gerissen irgendwie und ja.
Okay, das heißt, das Hauptgefühl ist Traurigkeit und auch sowas wie Einsamkeit.
Ja.
Ne? Die beiden Gefühle sind vorher schon okay. Dann bleiben Sie doch mal bei diesem Gefühl und lassen Sie sich mal zurücktreiben in Ihre Kindheit oder Jugend und ganz spontan Bilder aufsteigen.
Mhm. Ja.
Schauen Sie mal, welche Bilder Sie so am meisten anziehen, also wo Sie sich emotional berühren lassen, wo Sie sich genau so gefühlt haben, wie jetzt gerade, die Sie am stärksten anziehen.
Also ich weiß nicht warum, aber da kommt jetzt gerade irgendwie so eine Szene mit meiner Mutter.
Mhm.
Da waren wir auf dem Weg zu einer Freundin und irgendwie ging es mir da, glaube ich, nicht so gut und ich musste da aber auf jeden Fall hin, also.
Mhm.
Ja.
Also irgendwie eine belastende Situation. Wie alt ist die kleine Luisa da?
Wie alt bin ich da? Das weiß ich nicht, so vielleicht so Grundschulalter, vielleicht so dritte Klasse oder so.
Mhm.
Was ist man da, so 9 oder so vielleicht?
Mhm. Okay, wenn die Kleine da 9 Jahre alt ist, wäre es okay, wenn ich du zu ihr sage?
Mhm.
Ja, okay. Gut, kannst du mir mal beschreiben, wo du gerade bist, Lisa?
Ich bin gerade wir sind in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin und Kinder, da ist so eine Kirche und da gehen wir an der Straße lang und die Mama bringt mich quasi zu der Freundin, also die wohnt auch in dem gleichen Ort. Und wir laufen da so jetzt gerade auf der Straße lang.
Okay, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Und was fühlst du gerade? Wie geht's dir?
Irgendwie fühle ich mich gerade so ein bisschen, irgendwie nicht so gut, so ein bisschen schwer. Irgendwie will ich eigentlich gar nicht so gerade. Aber ich habe halt auch irgendwie gar keine andere Wahl.
Okay, das heißt, was passiert genau?
Ja, also wir sind da auf dem Weg und die Mama sagt die ganze Zeit, dass ich jetzt bei der Freundin bleiben muss, bis sie mich abholt, dass ich keine Möglichkeit habe, irgendwie früher nach Hause zu kommen, dass ich auch mich jetzt irgendwie, dass ich da halt jetzt einfach durch muss und genau, es auch gar keine andere Option gibt, irgendwie nicht dahin zu gehen. Sie sagt auch, ich soll alles mitmachen. Ja, so irgendwie, stell dich nicht so an.
Also ganz viel Druck, ganz viel Spannung. Mhm. Das spüre ich jetzt auch schon so, wie du das beschreibst. Da ist eine ganz große Last auf dir.
Mhm. Mhm.
Okay, das ist sehr, sehr nachvollziehbar, ja. Vielleicht halten wir jetzt mal kurz den Film an.
Mhm.
Ja, du hast die Kontrolle darüber, du hast die Fernbedienung in der Hand.
Mhm.
Also sie machen das wirklich großartig, ganz toll.
Mhm.
Es passiert jetzt nichts mehr, ne? Die Kleine ist in Sicherheit, die muss da jetzt erstmal gar nicht hin.
Mhm.
So. Dann, kleine Luisa, wonach sehnst du dich denn gerade?
Also eigentlich habe ich ja überhaupt keine Chance, irgendwas zu sagen. Also ich sag auch gar nichts, wenn ich da jetzt bin, weil die Mama redet eigentlich nur in einer Tour und die wird mir eh nicht zuhören. Also wäre es irgendwie eigentlich cool, ja, wenn die mal wenigstens einen kurzen Moment irgendwie ruhig wäre, wenn die mir mal zuhören würde.
Ja, ja. Das verstehe ich. Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, dass sie dir zuhört, dass sie dich ernst nimmt, ne?
Ja.
Du möchtest da eigentlich nicht hin.
Ja.
Und es vielleicht auch mal versteht, was da eigentlich los ist, ja. Warum du da nicht hin willst, ja.
Also cool wäre natürlich auch, wenn ich gar nicht jetzt hingehen müsste, irgendwie.
Ja, das ist ja dein
Recht.
Aber dass
sie mir wenigstens mal zuhört.
Ja.
Ja.
Das ist absolut dein Recht, ne? Als Kind, du darfst da sagen, was du möchtest und darfst deinen Gefühlen Ausdruck verleihen, ja. Super, dass du das so benennen kannst, ganz toll. Können Sie sich denn vorstellen, dass Sie sich jetzt als gesunde, als erwachsene Frau hinzuholen in die Situation zu der kleinen Luisa, wie die da ganz traurig und einsam steht mit ganz viel Last und Druck?
Mhm. Okay.
Ja. Ist das möglich? Sehen Sie sich da gerade in
der... Also ich kann es ja mal probieren.
Ja, super. Probieren ist super.
Mhm.
Okay. Und was macht das jetzt für ein Gefühl bei Ihnen, wenn Sie sehen, wie diese kleine Luisa, wie es der da geht, wie die nicht gesehen wird, wie hilflos sie gerade ist?
Mir jetzt als Erwachsene?
Mhm.
Ja, ist irgendwie voll unfair.
Mhm.
Weil irgendwie die Mutter redet ja in einer Tour nur auf die ein und merkt gar nicht, wie es dir eigentlich geht oder will es vielleicht gar nicht merken, ich weiß es nicht genau. Und ja, irgendwie finde ich das ganz schön traurig für die kleine Luisa.
Also kommst du so zwei Gefühle hoch, Traurigkeit oder Mitgefühl und das andere auch so, es ist unfair, es geht so nicht. Ja,
ja.
Ich kann mich erinnern, dass Sie mir auch mal von Ihrer kleinen Nichte erzählt haben, die Maria.
Mhm.
Vielleicht können wir das noch ein bisschen intensivieren. Wenn wir uns mal vorstellen, da wird die kleine Maria jetzt so behandelt.
Mhm.
Die steht da mit ihrer Mutter, die Mama textet sie zu.
Mhm.
Die Kleine möchte da nicht hin, die ist ganz hilflos und einsam und traurig. Was würden Sie denn für diese kleine Maria gerne tun wollen, wenn Sie das so sehen?
Ja, das geht halt gar nicht. Ich würde die total gerne mal in den Arm nehmen und die erstmal fragen, hey, was ist denn gerade los? Und würde ich die, glaube ich, da so ein bisschen rausnehmen, irgendwie so ein bisschen weg von der Mutter nehmen wollen, irgendwie so ein bisschen...
Das ist ein ganz toller Vorschlag. Wollen Sie das mal ausprobieren in der Vorstellung?
Mhm. Okay.
Was passiert denn jetzt?
Also ich glaube, ich würde mich jetzt so mal zwischen die Mutter und die Luisa stellen.
Mhm.
Und vielleicht mit der Luisa sogar ein Stück irgendwie zur Seite gehen.
Mhm.
Und erstmal fragen, was eigentlich gerade bei ihr los ist. So.
Ja. Das finde ich sehr, sehr mitfühlend, ja. Okay. Und was erzählt die Kleine?
Ja, die Kleine sagt, dass sie eigentlich gar nicht hin will zur Freundin, dass sie heute irgendwie gar nicht so Lust hat und dass sie eigentlich viel lieber zu Hause bleiben würde. Ja.
Und das ist total in Ordnung und das ist total nachvollziehbar, dass man mal keine Lust hat.
Mhm.
Der ist das eigentlich gerade zu viel.
Mhm.
Ja. Okay. Was können Sie als Große noch weiter für die Kleine machen?
Mhm. Vielleicht könnte ich sie mal in den Arm nehmen.
Mhm. Super, ja. Auf jeden Fall, die hat eine ganz große Umarmung verdient. Ganz liebevolle, ganz, ganz feste.
Aber ich glaube, sie muss halt jetzt trotzdem hin.
Hm, okay, jetzt kommt wieder ihr innerer Kritiker. Den lassen wir mal außen vor, ja?
Okay.
Bleiben wir mal bei der Kleinen.
Mhm.
Hat es geklappt mit der Umarmung?
Mhm.
Ja, okay. Und wie fühlst du dich jetzt, kleine Luisa?
Das ist gut. Ich fühle, also ich bin halt jetzt nicht mehr so alleine, ne? Da ist irgendwie jemand, der mich überhaupt mal gefragt hat und mir irgendwie zugehört hat. Mhm. Ja.
Der deine Position sieht und ernst nimmt, ne? Ja. Absolut, das ist super wichtig. Okay. Was brauchst du denn noch?
Naja, also eigentlich möchte ich ja halt nicht zu der Freundin gehen heute.
Ja.
Also ich mag die und es ist auch okay, da einmal hinzugehen, aber irgendwie heute würde ich einfach voll gern zu Hause bleiben.
Ja. Völlig in Ordnung. Okay. Könnten Sie das als Große übernehmen? Vielleicht mal der Mutter zu sagen?
Puh.
Na, schwer, ne? Aber Sie machen das sehr, sehr, sehr gut. Bin ganz beeindruckt.
Die Luisa, die muss heute nicht zu ihrer Freundin. Die bleibt heute zu Hause.
Mhm. Super. Noch ein bisschen stärker?
Also die Luisa, die möchte heute nicht zu ihrer Freundin gehen und deswegen wird sie zu Hause bleiben.
Ja, das war schon bestimmt der Klasse. Wie reagiert die Mama darauf?
Die ist total perplex. Die weiß gar nicht, was sie sagen soll. Die ist, also die guckt mich an wie so ein Auto. Weiß gar nicht, was da passiert gerade.
Okay, die ist total überrascht.
Ja, die hat damit überhaupt nicht gerechnet.
Mhm. Das ist gut. Nutzen wir diesen Überraschungseffekt. Was können wir ihr noch sagen? Warum ist es wichtig, dass die kleine Luisa heute zu Hause bleibt und da nicht mitgeht? Warum ist es wichtig für sie?
Na, die darf auch mal sagen, wenn sie was nicht will. Also die muss jetzt nicht hier immer alles machen, so wie die Mutter das will.
Genau.
Ja.
Absolut. Können Sie das mal ganz direkt der Mutter sagen?
Also die Luisa muss nicht immer das machen, was du willst. Die darf auch zu Hause bleiben, wenn sie gerade keine Lust hat, zur Freundin zu gehen.
Sehr gut. Okay. Was sagt die Mutter? Wie reagiert sie?
Ja, die sagt so, ja, Kinder dürfen nicht alles mal auch selbst entscheiden. Die brauchen auch Grenzen und das ist auch wichtig, dass die sich anpassen. So, die kann nicht immer nur das machen, was sie wollen. So Zeug irgendwie.
Puh, okay. Das ist unfair. Was könnten Sie antworten?
Dass das nicht stimmt, dass die ein Recht dazu hat, ihre Gefühle zu äußern, dass das okay ist, auch mal nicht zu wollen. Und selbst wenn es trotzdem nicht anders geht, dann soll halt jemand mit ihr überlegen, was man für einen Kompromiss vielleicht findet.
Was passiert jetzt gerade?
Ja, ich glaube, das ist gut so.
Ja, ist gut so? Wie geht's der kleinen Luise?
Ja, die fühlt sich jetzt bestärkt und nicht so alleine.
Okay. Wo ist das Gefühl von der kleinen Luise? Wo spürt sie das?
Das ist vielleicht so ein bisschen aufrechter. Nicht mehr so gedrückt, so schwer irgendwie, sondern so ein bisschen leichter.
Okay. Können wir noch was für die kleine Luisa tun?
Ich habe gerade irgendwie gedacht, so ein Eis irgendwie ganz cool, da jetzt irgendwie wegzugehen und zu sagen, okay, du musst jetzt heute wirklich nicht zu der Freundin, du kannst jetzt ein Eis essen gehen.
Oh, das ist ein super schöner Vorschlag. Okay, können Sie das mal machen, dass Sie mit der Großen, dass die Große mal die Kleine vielleicht in der Hand nimmt und sie gemeinsam Eis essen gehen? Und welches Eis sucht sich die kleine Luisa aus?
Schokolade.
Sehr lecker. Wie geht's der Kleinen jetzt gerade?
Ach, so irgendwie erleichtert. Ja, irgendwie ganz froh so, dass es jetzt so gekommen ist und sie nicht dahin musste.
Ja, und wo spürt sie die Erleichterung im Körper?
So an den Schultern, dass es da nicht mehr so schwer ist und ja, irgendwie vielleicht ein bisschen mehr durchatmen kann. So.
dann bleiben Sie mal bei diesem Gefühl, dieses Gefühl der Erleichterung, das Losgelöstsein, die Schultern, die ganz locker sind. Mhm. Und gehen Sie mal wieder zurück in die Ausgangssituation, die Arbeitssituation. Und aus diesem, versuchen Sie ganz fest, dieses Gefühl zu behalten und aus diesem Gefühl heraus, was möchten Sie gerne tun?
Also vielleicht wäre es gut, in der nächsten Woche vielleicht wirklich keine Überstunden zu machen. Irgendwie wirklich nur das, was sein muss, irgendwie zu machen oder vielleicht auch nochmal mir zu sagen, dass das echt viel war, was ich da gemacht habe.
Ja, super, ja. Und welche Botschaft oder welchen Merksatz könnte Ihnen denn dabei helfen, den wir jetzt aus dieser Übung mitnehmen können? Was hat der kleinen Luisa gut getan zu hören?
Na, irgendwie sowas wie, du darfst auch mal sagen, wenn du was nicht magst, so.
Du darfst sagen, wenn du etwas nicht möchtest.
Ja.
Ganz klar und laut. Das ist völlig in Ordnung. Okay. Ich schreibe es mal mit dir, ja, auf dem Blatt. Super. Gut.
Vielen lieben Dank, ihr beiden, für das tolle Rollenspiel. Da ich jetzt Beobachterin war, würde ich einfach mal die Rolle so der Reflexionsanleitung übernehmen. Und ich würde vielleicht mal mit dir, Vanessa, als Patientin starten, wie es dir ergangen ist, so jetzt in dem Rollenspiel.
Ja, also das war jetzt, ich war jetzt in der Rolle der Patientin und obwohl das jetzt hier ja quasi diese Rollenspielsituation war, fand ich schon super krass, wie emotional aktivierend das war. Habe nochmal gerade gedacht, wie heftig das für PatientInnen dann auch sein muss, so eine Übung, wenn das jetzt hier schon irgendwie, finde ich, sehr viel Gefühl auslöst. Und fand das total schön, auch nochmal diesen Effekt zu sehen, wie ich da reingegangen bin quasi, mit welchen Gefühlen. Oder vor allen Dingen tatsächlich auch so dieser körperliche Aspekt, habe ich nochmal gedacht. Und mit der Erleichterung, die ich dann rausgegangen bin. Und auch jetzt hier, und das finde ich auch berichten, finde ich auch häufig PatientInnen, mit denen man diese Übung macht, dann so diesen nochmal in diese Ausgangssituation zurückzugehen und zu merken, hey, ich kann hier irgendwas tun, ich bin nicht so irgendwie da jetzt so hilflos, sondern es gibt irgendwie eine Möglichkeit, damit umzugehen. Das fand ich irgendwie jetzt auch nochmal so einen wichtigen Aspekt.
Also vielleicht auch, ich weiß nicht genau, wie viel Emotion bei den Hörern ankommt, aber als jemand, der hier im Raum ist, kann ich sagen, musste währenddessen auch schon wieder so ein bisschen schmunzeln, weil ich dachte, das ist verrückt, wie viel Emotion hier bei allen im Raum entstanden ist durch die Übung und das, obwohl wir das jetzt stellvertretend sozusagen gemacht haben für eine Patientin, die es so ja nicht gibt, aber einfach weil man sich so hineinfühlen und versetzen kann in diese Situation. Und also ich musste auch ein paar Mal wirklich schlucken, weil ich so gemerkt habe, es macht das mit mir, obwohl ich in Anführungszeichen nur Zuschauerin jetzt hier bin, ne? Ja.
Ja, mir ging es sogar als Therapeutin so, ebenso. Oft schließe ich auch die Augen, um das nochmal stärker zu fühlen. Aber ich glaube, es ist auch ein klassisches Thema, was Psychologie-Studierenden und Psychotherapeuten mit sich rumtragen. Von dem her hat es vielleicht bei uns allen etwas aktiviert, zusätzlich noch. aber das darf ja sein. Genau, ja, ich habe zwischendrin, war ich mir so unsicher, ob wie wir weiter vorgehen. Vielleicht hat man das rausgehört. Manchmal ist das nämlich einfach ein bisschen experimentell. Reicht es sozusagen, dass die gesunde Erwachsene dieses innere Kind versorgt oder braucht es doch noch jemand dazu, der unterstützend eingreift oder eben auch, ne, so eine Substitutionstechnik, die ich jetzt angewendet habe, dass die kleine Nichte hinzugekommen ist oder, ne, sozusagen stellvertretend für das innere Kind da war. Ja, ich glaube jetzt, man hätte beide Wege, glaube ich, gehen können und ausprobieren können. Und manchmal muss man den einen Weg ausprobieren und dann schauen, was braucht's noch, ne? Und es gibt oft auch den Fall, dass am Anfang, vor allem in den ersten Imaginationen, dass da wenig Wut oder Selbstbehauptung aktiviert wird, sodass man tatsächlich als Therapeut das Modell vorgeben muss. Und ich würde eben immer um Erlaubnis dann fragen, ich würde nicht einfach so dazugehen. Wenn die therapeutische Beziehung da ist, dann ist das durchaus auch oft hilfreich für den Beginn. Aber im Verlauf würde ich dann öfters Imaginationsübungen machen, dass eben im Idealfall am Ende die Patientin sich selbst versorgen kann, ja. Also diese Patientin war jetzt schon sehr fortgeschritten, würde ich sagen, und auch sehr dankbar und ich glaube, sehr therapieerfahren.
Ja, also gleichzeitig finde ich, hast du mich da als Patientin super gut durchgeführt und ich habe mich auch in keinem Moment irgendwie zu gedrängt gefühlt oder so, sondern das war schon alles so und auch in einem Tempo, in dem ich damit jetzt gut zurechtgekommen bin. Aber klar, wie du sagst, das können vielleicht noch nicht alle PatientInnen zu Beginn, hängt natürlich auch immer von der Situation ab, so ein bisschen vom Schweregrad quasi. Und ich muss sagen, mir macht das, ich weiß nicht, wie es euch geht als Therapeutin, auch echt richtig Spaß, da auch reinzugehen und wirklich auch mal zu sagen, boah Mensch, so geht's hier nicht, wie sie sich hier als Mutter verhalten. Und eigentlich müssten sie mal hier, das habe ich in der Supervision gelernt, das finde ich irgendwie auch ganz cool, meinen Kurs besuchen, wie man sich hier als Eltern richtig verhält, ne, wie man mit Kindern umgeht. Und wissen Sie was, ich habe Ihnen gleich einen Termin gemacht und dann gehen Sie jetzt mal hin. Und das finde ich echt, das ist immer sehr so cool, eine coole Sache, ja. Das dann zu machen.
Mhm. Ja, voll. Beides. Ich finde, als Therapeut macht es Spaß, wenn man mal in der Situation sein darf, mal seine Meinung zu sagen. Weil oft ist es ja auch so, dass wir stellvertretend so ein bisschen Wut empfinden für die Patienten. Also ganz ohne immer Imaginary Rescripting, einfach nur, wenn wir die Biografie sozusagen erarbeiten. Und dem mal Luft zu machen, ist ganz angenehm. Und gleichzeitig feiere ich das immer so, wenn die Patientinnen so eine Situation haben, wo die mal richtig Kontra geben können. Und ich also dann irgendwie so viel Stolz erlebe, dass mich das dann auch wieder über so ein paar Therapiesitzungen trägt, in denen es vielleicht mal ein bisschen schleppender vorangeht oder so. Weil, das ist, finde ich, sind genau diese Situationen, wofür ich Therapeutin geworden bin, ne? Dass ich halt sowas erleben und sehen und begleiten darf, wie jemand da so emotionale Sprünge macht quasi. Ja.
Ja, vielleicht können wir das Rollenspiel auch an der Stelle so stehen lassen. Gibt's denn von euch irgendwie noch Tipps, wenn sich HörerInnen jetzt noch mal ein bisschen mehr mit der Schematherapie beschäftigen wollen, gibt's da Empfehlungen von eurer Seite, wie man da vorgehen könnte?
Ja, also es gibt super viele spannende Bücher, glaube ich, ne, wo man sich durchlesen kann. Es gibt tolle Lehrvideos vom Belz Verlag. Es gibt einen YouTube-Channel von Dr. Eckert Rödiger und Matthias Valente. Die sind auch sehr empfehlenswert. Und und wer sich speziell, glaube ich, für Schematherapie bei Kindern und Jugendlichen interessiert, der sollte sich den Büchern von Christoph Lohse und Peter Graf widmen.
Ja. Und also wir werden euch auch einfach nochmal so ein paar Literaturempfehlungen auch in die Shownotes stellen. Da könnt ihr nachlesen und ansonsten geht vielleicht auch einfach mal die eine oder andere Übung mal auszuprobieren, mal zu schauen, wie passt das auch zu euch, zu mir als Therapeutin. Und ja, vielleicht auch tatsächlich die Weiterbildung dazu zu nutzen, sich damit ein bisschen zu beschäftigen und auszuprobieren. Ansonsten sind wir eigentlich dann auch schon am Ende unserer Sitzung heute. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht mit euch hier. Vielleicht aber auch wie jedes Mal sammeln wir nochmal, ob es irgendwas gibt, was ihr euch von heute mitnehmt.
Ich kann gerne mal starten. Und da ist so viel, was ich mir von heute mitnehmen möchte. Ich glaube, vor allen Dingen möchte ich mir nochmal mitnehmen, diese Emotionalität, die ich jetzt gerade habe, die Begeisterung, die ich gerade wieder spüre für diese Interventionen, die wieder mitzunehmen und nochmal mehr, also auch meine eigene therapeutische Arbeit, das nochmal mehr wieder einfließen zu lassen. Manchmal braucht man ja so kleine Reminder oder muss Dinge nochmal auffrischen, um nochmal wieder sich zu erinnern, wie cool man die eigentlich fand. Und ich glaube, das nehme ich mir heute nochmal mit, so diese emotionalen Eindrücke von heute.
Ja, dass man trotz einem warmen Raum und fortgeschrittener Stunde sehr schön therapeutisch zusammenarbeiten kann. Aber daneben, was nehme ich mir mit? Mich berührt es einfach immer wieder, dass man das Bindungssystem also einfach jederzeit beeinflussen kann und dass es bis ins hohe Alter einfach veränderbar ist und korrigierbar ist. Also die Aspekte, die einen stören und dieser Optimismus oder diese Hoffnung, dass ich, das möchte ich auch nochmal stärker mitnehmen und auch transportieren in meinen Therapien da ganz klar für einstehen, ja, dass es sich lohnt, da hinzuschauen.
Oh, das ist schön. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll, aber ich glaube, ich nehme mir speziell für heute nochmal so diese Erfahrung aus dem Rollenspiel mit. Wie sich so dieser emotionale Zustand verändern kann und mit was für einem guten Gefühl ich jetzt da aus diesem Rollenspiel rausgegangen bin. Ja, okay. Ja, und damit vielen Dank auch an unsere HörerInnen. Danke an euch beide, dass ihr mit dabei wart. Danke an Mandy für die Technik. Und falls euch diese Sitzung gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter, zum Beispiel indem ihr auf Twitter oder auf Instagram Psych hörbar mit OE folgt und uns weiterempfehlt. Damit ist die Sitzung für heute beendet. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Tschüss!